Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo allerseits, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 25. Mai 2012. Heute mit folgenden Themen. Der European Song Contest könnte zum Aufschrei gegen die Diktatur werden. Das zumindest hofft der aserbaidschanische Dissident und Blogger Emin Milli. Noch mehr Ärger für Clubs und Konzertlokale. Kulturveranstalter sollen fürs Wildplakatieren gebüßt werden. Und wenn europäische Teenagerinnen japanischen Popmusikern nachreisen, Musik und Globalisierung im 21. Jahrhundert. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Gestern Nachmittag versammelten sich auf dem Berner Helvetiaplatz rund 300 Eritreer und Eritreerinnen. Einerseits feierten sie den Jahrestag der Unabhängigkeit. Gestern, vor 21 Jahren, sagte sich Eritrea von Äthiopien los. Gleichzeitig aber nahmen sie diesen Tag zum Anlass, gegen das Regime in ihrem Heimatland zu demonstrieren. Die vorwiegend jungen männlichen Eritreer fordern Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und freie Wahlen. Unter ihnen auch der etwas ältere Assese Sevde, der sich seit über 2 Jahrzehnten für einen politischen Wandel in seinem Heimatland engagiert.
Das Regime macht, was er will. Das heißt, er ist selber Richter, er ist selber Außenminister, er ist Befehlgeber. In Eritrea überhaupt gibt es kein Recht. Die Jungs, die Sie sehen hier seit 2004, sind in der Schweiz geflüchtet. Warum? Weil sie haben verlangt ihr Recht in Eritrea. Sie haben verlangt, dass sie in Eritrea leben. Die wollen keinen Krieg haben zwischen Äthiopien oder in Eritrea, in Sudan, Djibouti, Jemen.
Eritrea ist mit all seinen Nachbarländern in Grenzkonflikte verstrickt. Viele junge Eritreer und Eritreerinnen flüchten deshalb ins Ausland, auch in die Schweiz. Gestern Abend ist im Berner Oberland ein Helikopter abgestürzt. Alle 3 Insassen kamen beim Absturz ums Leben, wie die Berner Kantonspolizei bekannt gab. Die Bergungsarbeiten kämen wegen dem unwegsamen Gelände im Kandertal nur langsam voran. Warum der zivile Helikopter abgestürzt ist, ist noch unbekannt. Die geplante Pilatus-Lieferung nach Saudi-Arabien sorgt für Unmut. Die Grünen Schweiz fordern den Bundesrat dazu auf, die Lieferung der 55 Kampfjets zu stoppen, notfalls mit Notrecht. Saudi-Arabien ignoriere nicht nur grundlegende Menschenrechte, sondern sei auch eine Speerspitze gegen den arabischen Frühling. Die Pilatus-Trainingsflugzeuge seien leicht zu bewaffnen und könnten auch zur Bekämpfung von Aufständen eingesetzt werden, wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen würden, so die Grünen. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, wollen sie in der Sommersession einen Vorstoß einreichen, der Waffenlieferungen an Länder wie Saudi-Arabien zukünftig verhindert. Die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative ist einen wichtigen Schritt weitergekommen. Die Arbeitsgruppe vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat die dringendsten Fragen geklärt und einen ersten Verordnungsentwurf vorgelegt. Er betrifft vor allem Gemeinden, die bereits einen Zweitwohnungsanteil von über 20% aufweisen. Laut Entwurf sollen bestehende Zweitwohnungen frei verkauft und vererbt werden können. Damit wird der Besitzstand gewahrt. Neue Zweitwohnungen sollen aber nur dann bewilligt werden dürfen, wenn es sich um warme Betten handelt. Der Verordnungsentwurf geht nun an Kantone, Parteien, Verbände und Organisationen. Bis Mitte Juni können sie sich zum Entwurf äußern. Das Pfingstwochenende wird sonnig trotz Quellwolken bei etwas über 20 Grad. Sonntag und Montag kann es vor allem in den Bergen auch einige Regengüsse geben.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Morgen Samstag findet in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku der Finale des European Song Contest statt. Hunderte Millionen Menschen werden das größte Showspektakel Europas live am Fernseher mitverfolgen. Aserbaidschan ist nicht gerade dafür bekannt, ein sehr demokratisches Land zu sein. So wurden in den letzten Monaten zahlreiche kritische Medienschaffende verhaftet oder stark unter Druck gesetzt. Gestern wurden 35 friedliche Demonstranten in Baku von der Polizei verhaftet. Sollte die Veranstaltung deshalb boykottiert werden? Viele Menschenrechtsaktivisten sagen nein. Für sie ist der größte Gesangswettbewerb Europas eine Gelegenheit, auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. So auch für den aserbaidschanischen Blogger und Aktivisten Emin Milli. Michael Spahr hat mit ihm gesprochen.
Nein, das ist kein Beitrag am European Song Contest, sondern ein Esel, der Violine spielt. In einem satirischen Video produziert wurde es unter anderem vom Aktivisten und Blogger Emin Milli. Er kritisierte damit die aserbaidschanische Regierung. Kurz darauf wurden er und sein Kollege in einem Restaurant tätlich angegriffen. Als sie den Vorfall der Polizei meldeten, mussten sie gleich selber ins Gefängnis. Nur dank dem Einsatz von internationalen Menschenrechtsorganisationen wurden sie nach anderthalb Jahren auf freien Fuß gesetzt. Emin Milli wohnt jetzt in London, wo er studiert. Im Herbst will er zurück nach Aserbaidschan. Ein Risiko?
In Aserbaidschan weiß man die, wo du die Probleme kriegst. Weil wenn du dieses autoritäre System kritisierst, die werden immer wieder irgendetwas machen. Und das ist das Problem, dass viele Leute in Aserbaidschan in Angst leben. Die leben auch in Unsicherheit. Das ist ein bisschen genauso wie so in Osteuropa in 70ern oder in 60ern und 80ern der Fall war.
Aserbaidschan ist eines der Länder, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstand. So richtig demokratisiert wurde das rohstoffreiche Land allerdings nie. Der amtierende Präsident Aliyev übernahm vor gut 10 Jahren die Macht von seinem Vater. Dieser war schon zu Sowjetzeiten der starke Mann des Landes. Als Aserbaidschan vor einem Jahr den European Song Contest gewann, wurde sofort der prunkige Kristallpalast für die Grossveranstaltung errichtet. Laut Emin Milli ein Beispiel, wie das Regime funktioniert.
Crystal Palace, wo es jetzt stattfindet, ja, da gab es die Leute, die ihre Häuser verloren haben. Ja, die wurden nicht kompensiert. Und da kommen die Leute, die da einfach diese Party da genießen wollen. Ja. Es wäre eine Schande für Europa, sowas einfach hinzunehmen.
Für Emin Milli ist aber klar, der European Song Contest soll wegen den Menschenrechtsverletzungen nicht boykottiert werden. Im Gegenteil, findet er, die Veranstaltung könnte mithelfen, Aufmerksamkeit zu schaffen. Aufmerksamkeit für die Anliegen der Menschenrechtsorganisationen. Deshalb hat Milli große Hoffnung ins Finale des Wettbewerbs.
Ich hoffe, dass einer von Sängern oder mehrere werden während Live-Übertragung Freilassung von allen politischen Gefangenen verlangen. Und ich finde, das ist auch ein moralisches Dilemma für diese Sänger. Also wenn die das nicht machen, dann, ich glaube, ich sehe da ein großes Problem, weil dann kann man sagen, dass dieses autoritäre System hat fast 1 Milliarde Dollar in diese Veranstaltung investiert und hat voll davon profitiert.
Emin Milli ging nach seiner Freilassung als politischer Häftling nach London, wo er jetzt seine Masterarbeit schreibt. Das Thema «Neue Medien und die arabische Revolution». Er zweifelt jedoch daran, dass der arabische Frühling auch sein Heimatland Aserbaidschan in Kürze erreichen wird.
Es gibt einfach viel zu viel Ölgelder in Aserbaidschan und das ist eine andere, auch ein bisschen geopolitische Situation. Aber aus der Geschichte wissen wir, dass solche Regime sind sehr schwach. Ja? Die verlieren Macht, wo man das am wenigsten erwartet. Andererseits kann man das auch jedes Moment erwarten, weil einfach wirtschaftliches System, was zum Beispiel jetzt diese Regierung aufgebaut hat in den letzten 18 Jahren, das ist höchst unstabil.
Tatsächlich setzt Aserbaidschan völlig auf die Bodenschätze des Landes. Reich werden damit nur wenige. Das Land gilt laut Transparency International als sehr korrupt. Voraussichtlich wird der European Song Contest daran nicht viel ändern. Zusetzen könnte dem Regime allerdings ein anderes europäisches Phänomen. Wenn die Schuldenkrise die Wirtschaft in Europa noch weiter abschwächt, könnte das dem Land stark zusetzen. Wichtigster Handelspartner Aserbaidschans ist nämlich die EU.
Den Blog von Emin Milli in Deutsch, Englisch und Aserbaidschanisch finden Sie unter der Internetadresse eminmilli.posteros.com. Diesen und alle anderen Links zu den Beiträgen finden Sie auch auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Ruhe und Ordnung, das scheint im Moment das Motto zu sein, wenn es um Berner Kulturpolitik geht. Es sieht so aus, als müssten Berner Clubs und Konzertlokale reihenweise ihre Tore schließen, weil sie von Lärmklagen überhäuft werden. Und nun droht ihnen neues Ungemach. Zwei Grossräte, der Grüne Christoph Grimm und der SVPler Christian Hadorn, haben eine Motion eingereicht. Darin fordern sie verstärkte Repression beim Littering und Wildplakatieren. Das heißt unter anderem, Kulturveranstalter sollen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ihre Plakate illegal aufgehängt werden. Für zahlreiche KMUs im Kulturbereich könnte das zu einer Bedrohung werden. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Plakate von Konzertveranstaltungen, vom Theater, von Filmen oder von Partys gehören zum Bild einer Kulturstadt. Allerdings hängen nicht alle diese Plakate an einem Ort, an dem sie eigentlich hängen dürfen. Oft wird wild plakatiert. Weil ein Veranstalter sich keine teuren Plakatwände leisten kann, hängt er seine Plakate an Lampenpfosten, Stromkästen oder an Hauswände. Das Entfernen von illegalen Plakaten kostet die Steuerzahlenden, laut den Motionären Christian Hadorn von der SVP und Christoph Grimm von den Grünen, viele tausend Franken. So fordern sie in ihrer Motion mehr Repression. Gegen das Wildplakatieren, aber auch gegen Littering, wie Christoph Grimm ausführt.
Es geht im Prinzip um diejenigen Leute, die ihren Abfall einfach wild auf den Boden werfen, zum einen in der Motion, und das andere ist diese Plakate, die überall hingeklebt werden, zum Beispiel auch an Plakatwänden, die bezahlt werden, also von Paracom und von der APG. Und es kann ja nicht sein, dass ich für teures Geld einerseits Werbung bezahlen muss, auf der anderen Seite klebt mir einer irgendwie für sein Fest ein Plakat darüber. Also es geht wirklich nur darum, dass nicht von den Steuergeldern diese Wegräumarbeiten bezahlt werden müssen.
Im Moment können nur Leute belangt werden, die beim Wildplakatieren in flagranti erwischt werden. Die Motion Grimm-Hadorn fordert nun, dass auch Kulturveranstaltende oder Werber belangt werden können. Wenn diese Forderung umgesetzt würde, heißt das für viele Veranstaltende, dass sie sich keine Plakate mehr leisten würden. Das Risiko wäre zu groß, findet zum Beispiel Martin Schneider. Er organisiert für Radio Bern das Rabefest und die Rabe-Club-Tours, die alle beide mit Kleinplakaten beworben werden.
Man müsste sehr wahrscheinlich auf das verzichten, weil man kann sich auch die Bußen nicht leisten. Ich denke auch, dass es diverse Betriebe sogar gefährden würde, dass einerseits die das anbieten, die Plakatierer, das sind jene Arbeitsstellen, die da verloren gehen. Zum anderen aber auch die Veranstalter. Also das wäre aus meiner Sicht recht gravierend, wenn man auf diese Werbung verzichten müsste. Weil gerade Inserate-Kampagnen oder Flyer, früher hat man ja viel mit Flyern beworben, und das läuft heute viel, viel schlechter als früher.
Wenn Kleinveranstalter auf Plakatkampagnen verzichten, gehen einigen KMUs pro Anlass mehrere tausend Franken durch die Lappen. Neben Grafikbüros und Druckereien sind das auch KMUs, die sich auf das Verteilen von Kleinplakaten spezialisiert haben, zum Beispiel Passive Attack aus Bern. Dieses Unternehmen bedient die verschiedenen öffentlichen Plakatstellen in Bern und Umgebung. Geschäftsführer Thomas Baumgartner sieht keinen Sinn in einer repressiven Politik gegen Wildplakatierer.
Ich denke, dass das Problem der Wildplakatierung vor allem dadurch entsteht, dass in den Städten, namentlich in der Stadt Bern, kein genügend großes Angebot vorhanden ist, um solche Plakate platzieren zu können und für die entsprechenden Veranstaltungen zu werben. Von daher gehe ich davon aus, dass nur mit einer repressiven Maßnahme dem Problem nicht beigekommen werden kann, sondern dass insbesondere auch auf der Angebotsseite die Stadt etwas tun muss. Das heißt, sie muss genügend Stellen zur Verfügung stellen, damit Kulturveranstalter ihre Veranstaltungen auch bewerben können.
In Bern gibt es nur gerade 350 öffentliche Stellen, wo Plakate aufgehängt werden dürfen. Laut Thomas Baumgartner bräuchte es 2500 legale A2-Flächen, damit das ganze Kulturangebot angemessen beworben werden könnte. Auch der grüne Grossrat Christoph Grimm versteht die Anliegen der Kulturveranstaltenden und der Kleinplakatierer.
Das eine sollte man tun und das andere nicht lassen. Ich finde es sehr wichtig, dass man eben seine Werbung irgendwo aufhängen kann. Das einerseits ist das sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite stimmt es, es gibt zum Beispiel zu wenig Litfaßsäulen. Da müsste man mit den Gemeinden sprechen, ob sie das nicht ermöglichen könnten. Da bin ich absolut auch der Meinung.
Trotzdem hält er an seiner Motion fest, jetzt liegt der Ball beim Grossen Rat. Möglich, dass dieser der Motion Grimm-Hadorn noch die Zähne ziehen wird. Als Rabe beim SVP-Grossrat und Mitmotionär Christian Hadorn nachfragte, wollte sich dieser nicht mehr wirklich zu seiner Motion äußern, stellte aber in Aussicht, den Passus zum Wildplakatieren könnte eventuell gestrichen werden. Offenbar gibt es nicht nur Kulturveranstaltende, die von der Repression betroffen wären, sondern auch politische Parteien oder Schützenvereine. Denn auch da gibt es schwarze Schafe, die nicht vor Plakatkampagnen zurückschrecken, die an die Grenzen der Legalität stoßen.
95,6. Rabe Info.
Musik aus den hintersten Ecken der Welt landet per Mausklick sofort auf dem eigenen Computer. Die Digitalisierung macht's möglich. Die Musikindustrie hat das grundlegend verändert. Die großen Musikkonzerne stehen vor dem Abgrund. Dafür hat sich der Markt für unzählige Musiknischen geöffnet. Musik und Globalisierung ist das Thema einer Veranstaltungsreihe, die nächste Woche im Berner Progger und in der Roten Fabrik Zürich stattfindet. Ab Dienstag diskutieren und referieren Musikexperten und Expertinnen aus aller Welt. Mit dabei auch der deutsche Musikwissenschaftler Oliver Seibt. Michael Spahr hat den in Bern lebenden Japanologen und Musikethnologen getroffen.
Kuduro aus Angola, Baile Funk aus Brasilien oder Visual K aus Japan. Immer mehr Musikstile aus aller Welt finden heute den Weg in europäische Clubs und Konzertsäle. Der Begriff Weltmusik ist definitiv passé. Die Musikwelt ist globalisiert, alles ist Weltmusik oder World Music 2.0, wie einige Musikjournalisten die neuen Musikgenres bezeichnen. Der Kulturimperialismus des Westens ist auf dem Rückzug. Oliver Seibt, Musikethnologe mit Spezialgebiet Japan, führt aus.
Das, womit ich mich gerade beschäftige, ist ein ganz interessantes Phänomen, weil das erste Mal sozusagen eine umgekehrte Globalisierung stattfindet. Gerade im Musikbereich hat der Westen ja ganz lange dominiert und westliche Musik ist in die ganze Welt vertrieben worden und hat da Fuß gefasst und mittlerweile gibt es halt auch die umgekehrte Bewegung. Ich beschäftige mich gerade mit einer japanischen Musik, die als zum ersten Mal im Westen sehr erfolgreich wird, was es also bis vor 10 Jahren eigentlich undenkbar gewesen wäre in dem Ausmaß. Es geht um Visual Kei. Das ist eine Spielart japanischer Rockmusik, die, wie der Name schon sagt, sich sehr stark über Visuelles definiert. Das sind meist Bands mit 5 Mitgliedern, allesamt Männer, was man ihnen aber nicht ansieht, weil viele von ihnen sehr feminin gekleidet bzw. auch in Frauenrollen auftreten. Und das ist eine Musik, die jetzt im Westen gerade junge Frauen enorm anspricht. Und es hat sich also in den letzten Jahren eine Infrastruktur hier in Europa, vor allem in Deutschland, Finnland und Frankreich etabliert, die halt dieser Faszination westlicher oder europäischer Mädchen für diese japanische Popmusik geschuldet ist.
Visual Kei ist musikalisch nicht klar definierbar. Einmal tönt es so, wie bei der Gruppe Virgenov. Oder dann so, wie bei der Gruppe Himeyuri. Für Visual Kei-Fans oder Visus, wie sie sich in Deutschland nennen, steht nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern auch das Ganze drumherum. Das sind aufwendige Kostüme, zum Beispiel im Barockstil oder eher im gotischen Vampirstil, und die Tanzchoreografien. Zu jedem Stück einer Visual Kei-Band gibt es meistens eine eigene Choreografie, die dann von allen echten Fans mitgetanzt wird. Für Visual Kei-Forscher Oliver Seibt gibt es gute Gründe, warum europäische Teenagerinnen so stark von Visual Kei fasziniert sind.
Ich glaube schon, dass da ein Bedürfnis bedient wird aus Japan, was westliche Popmusik nicht bedient. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass im japanischen Kontext es nicht in dem Maße die Forderung gibt, authentisch zu sein, sondern im Gegenteil, da wird sehr stark mit dem Inauthentischen gespielt. Und das ist etwas, für das es scheinbar auch unter deutschen Jugendlichen oder unter europäischen Jugendlichen ein Bedürfnis gibt. Das entlastet natürlich auch.
Die Visual Kei-Welle ist vor allem dank dem Internet auf Europa übergeschwappt. Zuerst waren das Trickfilme, sogenannte Animes, zu denen Visual Kei-Musiker den Soundtrack lieferten, später dann YouTube und andere Social-Media-Portale. In Deutschland gibt es inzwischen eigene Vertriebe von Visual Kei-CDs und DVDs. Die bekanntesten Bands gehen auch auf Europa-Tournee. Allerdings, ein echter Fan konsumiert Visual Kei nicht nur in Europa, sondern reist nach Japan. Für den Musikethnologen Oliver Seibt ist klar, diese Fans verbreiten dann die neuesten Trends in Europa.
Also ich habe meine Feldforschung in Japan gemacht unter westlichen Visual Kei-Fans, die sich in Tokio aufgehalten haben. Und das ist schon erstaunlich, wem man da alles so begegnet, was für ein Geld, welche Zeit und welchen Enthusiasmus diese jungen Mädchen da in diese Musik stecken und teilweise also wirklich Zehntausende von Euro ausgeben, um mit ihren Lieblingsbands durch ganz Japan zu reisen. Also das ist eher auf so einer informellen Ebene passiert da sehr viel.
Visual Kei ist nur ein Beispiel, wie Musik aus allen Ecken der Welt die einst von Großbritannien und den USA dominierte Popmusik unterwandert. Globalisierung bedeutet heute nicht mehr automatisch, dass nur die westliche Welt den Süden und den Osten beeinflusst. Gut möglich, dass das, was in der Musikindustrie im Moment passiert, langsam auch in anderen Wirtschaftszweigen zur Realität wird.
Nächste Woche werden neben Oliver Seibt auch zahlreiche andere Musikexpertinnen und Experten in Bern und Zürich über Musik und Globalisierung diskutieren und referieren. Die Thementage Musik und Globalisierung finden ab Dienstagmorgen im Berner Progger statt und dauern bis am Mittwochabend. Am Donnerstag finden zusätzliche Veranstaltungen in der Roten Fabrik Zürich statt. Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Das Programm gibt's online, den Link dazu finden Sie auf unserer Internetseite rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute und diese Woche. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie am Dienstag wieder um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Alt. Ich wünsche einen schönen Tag, schöne Pfingsten. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.